Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge bei Guerilla FM. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind wir wieder. Hier ist Petra.
Und hier ist Toni. Hallo.
Hallo. Ja, wir haben uns was nach dem Ausflug ins Werbetexten haben wir uns überlegt, wir gehen mal zum Thema Wachstum zurück, was wir ja in der ersten Folge des neuen Jahres schon erwähnt hatten, nämlich Wachstum. Das Jahr ist ja noch relativ jung und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch das Thema Wachstum auf der Agenda für sich zu stehen. Toni hat dazu, glaube ich, einen ganz guten Ansatz heute mitgebracht.
Mal sehen.
Schieß doch mal los.
Ja, also die erste Sache, wenn man anfängt, was zu machen, und ich glaube, die Tendenz kennt ja jeder, dann verfallen wir sofort in so einen Aktionismus, ja, ganz leicht.
Das Hamsterrad des Tuns, Tuns, Tuns.
Ja, das ist auch in Ordnung. Ich bin ja ein großer Freund von Tun. Aber trotzdem, also bevor man losgeht, zu sagen, jetzt nicht sofort, wir müssen mehr machen, sondern einen Schritt zurück machen und mal von außen angucken. Also Wachstum ist nur möglich, wenn wir verstehen, warum wir nicht wachsen. Es sei denn, ich arbeite nicht. Das kann ich ja dann auch verstehen. Also wenn ich jetzt 2 Stunden am Tag arbeite und sage, komisch, mach gar nicht so viel Umsatz.
Dann ist der Schritt zurück wahrscheinlich, dauert dann auch nicht so lange.
Dann sieht man, okay, daran liegt
es. Die Erkenntnis.
Und dann kann ich das ja leicht ändern, oder? Mhm. Du hast die Situation, dass du sagst, arbeite schon 10-12 Stunden und jetzt soll ich mehr Umsatz machen, und wenn ich nicht ein Produkt verkaufe, sondern meine eigene Dienstleistung, dann kann durchaus passieren, dass ich feststelle, oh, das liegt ja vielleicht dann, ist gar nicht möglich, ne? Muss ja irgendwas anders machen.
Weil ich muss ja so viele andere Dinge tun, neben dem, dass ich die eigentliche Leistung, für die der Kunde bezahlt, erbringen kann.
Genau, und wenn wir damit anfangen, ist der erste quasi, sich sein Unternehmen mal anzugucken mit den Augen eines Fremden. Also zu sagen, okay, ich arbeite hier gar nicht, ich gucke das jetzt mal von außen an und gucke mal drüber, was ich für Geld, an welcher Stelle, was für Geld ich verdiene und wo ich es zum Beispiel verdiene, mit welchen Kunden ich es verdiene, mit welchen Leistungen.
Ja, was man zum Beispiel gut mit dem Hilfsmittel unseres Business Canvas tun könnte, unter anderem.
Kann man, ja, oder du kannst auch einfach nur eine Excel-Tabelle machen und sagen, so, jetzt schreibe ich mal auf. Oder du hast ein Rechnungswesen, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Manche haben eben Word-Dokumente, andere haben ein Angebotsprogramm, wieder andere haben keine Ahnung was. Und jetzt setze dich hin und sagst so, jetzt analysiere ich das mal. Das machen wir ja auch. Und jetzt machst du eine Analyse und stellst fest, wie viel von meinem Umsatz mache ich eigentlich womit? Und entspricht das eigentlich der Absicht? Ja, wollte ich das so? Oder ist das durch Zufall gekommen? Hat sich einfach so ergeben? Welche Sachen machen mir Spaß? Welche Sachen kosten sehr viel Zeit oder haben sozusagen eine geringe Marge, weil ich vielleicht viel Leistung einkaufen muss. Also es ist natürlich jetzt nicht wenn man darüber sich unterhält, nicht einfach nur festzulegen durch so eine Sache, ja, das ist jetzt immer so oder so. Ja, das ist sicherlich auch komplex.
Auch von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell, genau. Unterschiedlich.
Abhängig. Ne? So, und aber der erste Punkt ist, diesen Schritt zurückzumachen. Und der zweite ist, herauszufinden, warum wir nicht wachsen. Also wenn wir jetzt nicht wachsen. Oder warum wir nicht so schnell wachsen, wie wir uns das vorstellen. Muss ja einen Grund haben. Also nicht auf die Mehr-Machen-Schiene alleine. Also mehr Kaltakquise, mehr Veranstaltungen, mehr Vorträge, mehr Mailings, mehr Anzeigen oder so. Sondern zu sagen, Moment mal, es muss ja einen Grund geben, warum wir das Wachstum nicht machen, was wir haben wollen. Oder warum wir eben so wachsen, wie wir wachsen. Oder vielleicht auch nicht wachsen, vielleicht bleiben wir auch stehen.
Ja. Oder zum Beispiel, wenn man Produkte verkauft, bestimmte Partnerschaften mit bestimmten eingehen oder eben auch nicht. Oder wie kann ich mir noch weitere Multiplikationskanäle suchen?
Ja, aber der erste Punkt ist zu sagen, mal ganz nüchtern, Und das erinnert dann vielleicht auch an was anderes, eine andere Sendung, die wir schon mal gemacht haben, zum Thema Engpass. Ich möchte sagen, woran liegt es eigentlich? Weil das ist eigentlich der wirkliche Engpass. Weil das ist der Engpass, warum wir nicht den Erfolg haben, den wir uns jetzt vorstellen. Ja, woran liegt das? Muss ja irgendeinen Grund haben. Ja? So. Der erste wäre sozusagen mein erster Rat, zu sagen, einen Schritt zurück und zu sagen, was hindert mich eigentlich im Moment, den, jetzt als Beispiel, den Umsatz oder die Anzahl der Kunden zu betreuen oder, um dieses Wachstum jetzt im neuen Jahr zu haben oder in den nächsten Jahren zu haben gegenüber dem, was ich heute habe. Also woran hängt es? Das kann dann natürlich ganz viele Gründe haben, woran es liegt.
Ja? Und erstmal vor allen Dingen auch wertfrei aufnehmen, ne? Denke ich. Also nicht gleich, ach, das ist mir unangenehm, ach, das schreibe ich jetzt mal, ach, das wissen wir eigentlich.
Tisch fallen, oder wir das war mal. Schon immer so. Ja,
genau. Also, ja. Sondern wirklich wertfrei den Mut haben, auch das auszuhalten, auch wenn man selber der Grund dafür ist, warum es dann nicht so funktioniert hat, wie man es sich erhofft hatte, wirklich den Mut haben und das einfach wertfrei aufzuschreiben.
Genau.
So, und dazu zu stehen.
Und wenn du Mitarbeiter hast, ist vielleicht dann auch noch schwieriger, oder du alleine bist und dein eigener Mitarbeiter bist, trotzdem die Fragen beantworten. Und das sind so Fragen wie, was glaubst du, sind die drei Gründe, warum nicht mehr Leute von uns kaufen?
Ja. Also sich das selber zu fragen.
Dich da selber fragen oder wenn du einen Mitarbeiter hast, einen Mitarbeiter fragen. Wenn dich jetzt jemand fragen würde und wirklich völlig wertfrei, ja, einfach nur, was du wahrnimmst, was glaubst du, ist der Grund, warum nicht mehr Leute bei uns was kaufen? Und diese Frage offen stellen und egal, was derjenige sagt, da auch nicht drauf gleich anspringen und ihn zu widerlegen zu versuchen und ihm erklären, dass er da Unrecht hat, sondern einfach mal hinhören, was derjenige sagt und das aufschreiben, ne? Und sagen, ah, ja, okay. Okay, wir haben zum Beispiel nur einen Preispunkt. Okay, vielleicht gibt es Leute, die würden mehr Geld ausgeben. Vielleicht gibt es Leute, die können nicht so viel ausgeben und durch den einen Preis differenzieren wir uns nicht, sondern wir haben nur einen Punkt. Ja, der eine sagt zu günstig, der andere sagt zu teuer. Vielleicht könnte ich verschiedene, ja, als Beispiel ist nur ein Beispiel. Ja,
oder statt kaufen, mieten, leasen, was wie auch immer.
Ja. Oder dann, wenn wir jetzt die Kundensicht, also nicht jetzt die Sicht der Kunden auf uns, sondern unsere Sicht auf unsere Kunden anguckt und sagt, Was gibt es eigentlich an den Stellen, wo wir unsere Kunden nicht komplett verstehen oder auch nicht wirklich wertschätzen, ja, von dem, wie sie sind oder was sie können oder was sie für uns bedeuten? Ja, gibt es irgendetwas, was wir noch nicht komplett verstehen, was Kunden...
Und das frage ich auch Mitarbeiter, oder wie?
Ja, natürlich.
Was die Mitarbeiter meinen, was unsere Kunden vielleicht, wo die sich nicht richtig verstanden fühlen von uns?
Nein, wir, wo wir unsere eigenen Kunden nicht verstehen. Ich glaube ja daran, dass du nur erfolgreich bist, wenn du ein Thema für einen Kunden löst. Wenn ich das aber nicht verstehe, dann kann ich es nicht lösen.
Korrekt.
Ja. Und ich habe in der Zeitung, hast du mir netterweise hingelegt, ein Interview mit dem Herrn Wirth, der diese Schrauben, diese Befestigungsschrauben-Imperium aufgebaut hat. Ja, Weltmarktführer für Befestigungselemente.
Genau.
Und auf allen Baustellen dieser Welt gibt es irgendwo Wirt-Elemente, die da reingeschraubt werden und befestigt werden für was auch immer, verschiedene Sachen. Und den gibt es zum Beispiel nur, und der ist nur deswegen erfolgreich, weil er verstanden hat, was die Probleme der Leute sind, die eben jetzt in seinem Fall Sachen befestigen wollen. Ob nur mit Schrauben, mit Dübeln, mit Haltern, mit was auch immer für Zeugs. Und nur weil der das komplett durchdacht hat, konnte der Lösungen suchen oder entwickeln und seine heute dann fast uneinholbare Marktführerschaft aufbauen, weil der ist eben der Beste. Wenn du was befestigen willst, gibt es keinen, der besser ist als Wirt.
Ja, nicht umsonst ist der auf die Position gekommen, wo er heute ist. Der hat ja auch, wenn ich mich recht erinnere, hat er ja auch entsprechende, zum Beispiel auch die Vorhaltungselemente für die Werkzeuge, hat er den Handwerkern oder den Betrieben, seinen Partnern ja auch mitgeliefert.
Ja.
Also hat immer einen Schritt weiter gedacht und praktisch immer für die, im Prinzip das, was wir auch immer in unseren Trainings und Workshops sagen, setz dich mal, hatten wir auch in einer der ganz frühen Sendungen, Guerilla-FM-Sendung, setz dich mal imaginär auf den Stuhl deines Kunden und nimm dich mal wahr aus Sicht des Kunden. Das ist eine Sache, jetzt sagst du es ein bisschen anders, nämlich, was meinst du, wir müssen unsere Kunden verstehen. Es ist im Prinzip sehr ähnlich.
Ja, und zwar jetzt aus der Problemsicht. Welche Probleme hast du als Kunde, die du gerne gelöst haben möchtest, die heute vielleicht kaum jemand oder niemand am Markt als Lösung anbietet. Mhm. Und wenn du wirklich ein Problem adressierst und das eins ist, wofür der Kunde bereit ist, Geld auszugeben, mhm. dann geht Wachstum einfach. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht Wachstum mhm. eben schwer. Mhm. Und da kann man über viele Sachen nachdenken, aber das eine ist der Punkt. Am Ende mhm. kaufen die Leute etwas, wovon sie sich irgendeine Veränderung in ihrem Leben versprechen. Mhm. Irgendein genau. Resultat. Entweder ja. ein Problem weg oder etwas dazugekommen, was sie mhm. vorher nicht hatten oder so. Ja, also im Normalfall empfinden wir etwas als Lücke oder als Unterschied zu dem, wie wir es haben wollen. Und wir benutzen unser Geld, um Sachen uns zu kaufen. Oder Dienstleistungen, die uns mhm. helfen sollen, diese mhm. Lücke wieder zu schließen oder eben diesen Umstand zu verändern.
Das geht ja dann auch in den Servicebereich rein. Also es überlappen ja häufig bestimmte Bereiche. Ne? Also zum Beispiel, mir fällt spontan ein Beispiel in einem Hotel. Ein Hotel könnte, ich glaube, super easy Kopfkissen höherer Art und auch flacherer Art vorrätig haben. Also mir geht es manchmal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf Reisen bin und dann ist da so ein dickes Kopfkissen oder ein ganz großes Kopfkissen, was, wo dich einmal raufliegst, völlig labberig ist und rings um dich quillen dann irgendwelche Kügelchen oder so um das Gesicht rum. Das hasse ich. Finde ich total doof. Ich möchte einfach nur gerne ein flaches Kissen, will aber auch nicht immer mein eigenes Kissen mitschleppen müssen. Ich meine, nimm nicht so viel Platz weg, aber wenn man dann reist, man will ja so wenig Gepäck, also ich möchte immer so viel wenig Gepäck wie möglich dabei haben. Ja,
ja, ja,
das könnte so einfach sein. Dann habe ich doch einfach nur vielleicht ein Drittel für Zimmer, auch Kissen im Vorrat, ja, im Lagerraum oder im Wäscheraum oder wie auch immer die Dinger da heißen. Und dann kann ich doch einen Zettel aufs Zimmer, unser Schlaf ist oder ihr Schlaf ist uns wichtig, wäre auch eine Möglichkeit. Also eine Kleinigkeit eigentlich, ja, aber als Gast fühlst du dich dann wie, ach Mensch, wenn ich nochmal die Wahl habe, komme ich hier hin, weil hier kriege ich auch ein Kissen, was ich brauche.
Bei Holiday Inn zum Beispiel ist das so. Die machen das.
Echt?
Also in den USA zumindest. Da haben die im Schrank sogar
okay.
verschiedene
ja,
dicke
super.
Kissen.
Fände ich super. Habe so. Ich hier noch nicht oft gesehen.
So, dann die dritte Frage schließt mhm. genau an das an. Wie würdest du die Kundenerfahrung verändern mhm. in einer Art und Weise, die dazu führt, dass der Kunde anderen davon erzählt?
Das wäre zum Beispiel was, wenn mir jemand was vom Kopfkissen erzählen würde und es gäbe da, wo ich hin müsste, dieses Hotel, dann würde ich das unbeschrieben buchen, auch wenn es ein bisschen teurer wäre als ein anderes.
Ja. Ja, ja, nun ist Ihnen nur die Frage für das Hotel festzustellen, ob du die einzige Person bist, mhm. die das interessant findet und deswegen da bucht oder ob das quasi eine große Ausnahme ist, den meisten Leuten egal. Ich kann das nicht beurteilen, ja?
Mhm. Ja, verstehe.
So, und das Schwierige daran ist natürlich, die wirklich echten Antworten zu hören. Also auch zu akzeptieren, wie gesagt, darüber nicht zu argumentieren und auch nicht darüber zu streiten und denjenigen auch nicht quasi anzugreifen dafür, dass er etwas sagt, was nicht mit deiner Meinung übereinstimmt. Weil ich glaube, daran liegt das Besondere, ja, diese Fähigkeit zu haben, auch Sachen, die einem nicht gefallen, anzuhören und darüber nachzudenken, wie ich die jetzt anpacken kann, ja, also mhm. diese Sache anzusehen und zu sagen, okay, wenn der jetzt recht hätte, was würde das bedeuten in meiner Entscheidung, ja, nicht mit mhm. dem, was ich glaube, was richtig ist, sondern mal angenommen, der hätte recht, mhm. der sagt ja was mir vielleicht überhaupt nicht gefällt, oder wo ich sage, braucht man nicht oder ist unnötig mhm. oder kann ich nicht umsetzen, aber angenommen, das wäre jetzt die Realität und nicht nur mhm. eine Meinung von dem, wie würde ich meine Entscheidung verändern und dann kann passieren, dass du was veränderst, weil du es mhm. auch zulässt, ja. Mhm. Und ich meine, das kennt ja jeder von sich, wenn irgendeiner sagt, das ist aber irgendwie doof oder sollte anders sein, dann sind wir alle ganz schnell dabei, eine Antwort zu geben, weil wir uns eben verteidigen wollen, ne, gegen eine Aussage, die jetzt nicht mit unserem
Vorstellung. Ja, es wäre auch, fällt mir spontan noch ein, in einem Restaurant auch ganz simpel, ne? Also manchmal gibt es ja so Kellner, da merkst du dann schon, die meinen das eigentlich gar nicht so, wenn die kommen und sagen, alles okay bei Ihnen? Und du merkst schon irgendwas an deren Art, wie die das sagen, ist so, bei ihnen alles gut? Ja, so, irgendwas ist da. Ne? Und dann gibt es Leute, die fragen wirklich, scheint zumindest dann so, mit einem ernsthaften Interesse, alles in Ordnung bei ihnen? Ja, und gucken nicht auf Fragen an, warten auch auf eine Antwort. Ja, manche, die sind schon fast wieder vorbei. Auch ganz einfach, da muss man auch nicht diskutieren, ne? Wenn jemand sagt, ja, das Fleisch ist ein bisschen, ja, das ist eben so. Das habe ich auch schon mal erlebt, ja. Stattdessen dann zu sagen, oh Mensch, das ist ja interessant. Wir sind immer sehr an Kundenfeedback interessiert, was genau ist und dann weitergeben in die Küche. Ja, ich meine, jeder kann im Prinzip um Feedback froh sein, oder?
Ja, ja, natürlich. Aber Petra, ich meine, das zwei Sachen. Es ist immer einfach. Es ist immer einfach, wenn du sowas hörst. Vor allen Dingen, wenn du über eine andere Industrie redest. Also wenn wir jetzt über, ich kann dir 1 Million
eine
Sachen
andere
sagen.
Branche meinst du?
Ja, genau, als meine
der
eigene.
Der eigenen.
Ich kann dir sagen, wie man ein Taxigewerbe verbessern könnte sofort. Ja, du musst nur einmal überlegen. Ich kann dir erklären, wie man ein Hotel besser führt. Ich kann dir erklären, wie man ein Restaurant besser führt. Alles einfach. Aber es ist deswegen einfach, weil wir es nicht machen. Ich nehme mal unser eigenes Unternehmen und ich mache mal das kleine Beispiel, nicht um dich daran zu erinnern, wie leicht das ist. Die Kundenerfahrung ist die Summe aller Elemente. Und das kann manchmal sein bei ganz kleinen Sachen, die man dann aus nachvollziehbaren Gründen einschränkt. Ne? Wir haben uns letztens darüber unterhalten, über die Frage, machen wir nun ein Namensschild für Seminarteilnehmer oder nicht? Und das ganz leicht zu sagen, ach, kriegen die einen Filzer, sollen die selber schreiben. Ja?
Und ich wusste, dass das jetzt kommt.
Aber überleg doch mal, ist doch nur ein kleines Beispiel. Aber es ist eins von vielen. Und das hat damit zu tun, jetzt kann man immer sagen, ist die Summe der Erfahrungen, ja, was macht die Kauferfahrung eines Kunden aus? Ja, und das ist dann kannst du alles immer weiter runterstricken und irgendwann sagst du dann, wissen Sie was, wenn Sie das Seminar gemacht haben, auf der Webseite finden Sie dann das PDF von dem Handbuch. Wozu gebe ich überhaupt ein Handbuch? Sie kriegen einfach ein PDF mit den Folien. Und ein Namensschild brauche ich auch nicht machen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können es immer weiter alles eindampfen, bis dann nichts mehr überbleibt, quasi von der Erfahrung, wie das für den Kunden ist. Und die Frage ist eben, welche Elemente definierst du als Erfahrungselemente? Also die sozusagen, so, und was überlassen wir dem Zufall oder was überlassen wir nicht dem Zufall? Und wenn du heute über eine Firma nachdenkst, egal welche, die sehr professionell sehr viele Kunden bedient, nehmen wir mal Starbucks oder so oder McDonald's oder wie die alle heißen, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, wie viele Gurkenscheiben auf dem Burger drauf liegen oder wie hoch der Füllstand ist oder wie heiß.
Auf gar keinen Fall Zufall.
Warum eigentlich? Aus genau diesem Grund. Die definieren eine einheitliche Kundenerfahrung und sagen, das ist ein Element davon. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob das einen großen Unterschied macht. Aber wenn du jetzt die Summe der Details, die den Unterschied ausmachen, zusammenzählst, dann ist eben die Frage, ab wann ist es dann eine Erfahrung? Also ab wann ist das Ritz-Carlton? Und dann stellst du fest, für die Leute, die schon mal im Ritz-Carlton waren, jetzt mal unabhängig, ob du da übernachtet hast oder nicht, selbst wenn du da ins Foyer gehst, dann gibt es Erfahrungen, die in jedem Ritz-Carlton auf der Welt gleich sind. Es ist immer eine Bedienung an der Türe, also jemand wie so ein Portier, der die Tür öffnet.
Ja.
Nicht der Concierge, sondern es ist immer ein Typ, der die Tür öffnet, ein Porter. Aber jedes Ritz-Carlton hat einen Porter, der die Tür öffnet oder
kann
an der Tür
so
steht.
Kann ich mich so erinnern, okay.
Ja, zweitens, mehrfach am Tag taucht dieser Beef-Eater da auf. Also ein Mann, der verkleidet ist in einem Kostüm eines Beef-Eaters.
In jedem Ritz?
In jedem Ritz. In Seoul, in Korea war der genauso wie in Washington. Nicht die ganze Zeit, aber der taucht einmal am Tag wenigstens auf. Dann hast du in jedem Ritz zu bestimmten Zeiten einer, der live Klavier spielt. Du hast alle Mitarbeiter sind nach einem bestimmten Schema geschult und so weiter und so weiter. Das heißt, die Erfahrungen, die du im Ritz-Carlton hast, sind definiert. Da hat jemand sich Gedanken gemacht und hat gesagt, das ist sozusagen normal. Das ist das, was du im Ritz erwartest. Das heißt, wenn du da ankommst, macht dir der Portier die Tür auf. Und darum geht's. Und wir alle sind ganz schnell dabei, immer unsere Kundenerfahrungselemente irgendwann zu definieren, zu sagen, ja, der Kunde kriegt das, das, das und das. Und dann machen wir einen Anruf und dann checken wir das und dann machen wir eine Checkliste und dann arbeiten wir danach. Das ist sozusagen der reproduzierbare Weg, wo wir uns hoffentlich überlegt haben, warum wir das so machen. Und dann, wenn wir unter Druck stehen oder wenig Zeit haben oder warum auch immer, fangen wir an und sagen, das muss nicht
ja,
sein.
Ja, was würdest du sagen? Wo ist der Punkt? Ich denke, auch bei McDonald's machen die sich Gedanken. 5 Gurkenscheiben sprengen im Volumen vielleicht das Budget. Und sie sagen, nee, mit 3 geht's auch. Und mit 3 ist der Geschmack noch wunderbar. Vielleicht Testgruppen oder sowas, ja. 4, ja, je nachdem, wie viel Prozent dann für 4 stimmen oder so, könnte ich mal. Wo macht man dann den Punkt?
Das weiß ich nicht, Peter. Du definierst.
Das
also
ist
ich glaube,
individuell, ne?
Nee, ich glaube eben, dass es 2 Arten Unternehmen gibt. Und ich habe das letztens auch gelesen und das ist total lustig. Der Unterschied, also nun komme ich aus der IT-Industrie ursprünglich und der Unterschied zwischen einer Firma wie Intel und einer Firma wie Apple. Und ging es genau darum, nämlich die Frage, wer definiert das? Und ich glaube, dass das Management definiert, in dem Fall Steve Jobs. auf der einen Seite damals und Andy Grove und seine Kollegen auf der anderen Seite bei Intel. Und die haben gesagt, alles muss durch eine Fokusgruppe. Und Steve Jobs hat gesagt, nix Fokusgruppe, seid ihr irre? Ich sage, was ich will. Und ich glaube, das ist das, was wirklich Leadership ausmacht oder auch als Unternehmer, als Unternehmertum. Du entscheidest, was die Kundenerfahrung ist und kriegst Feedback und modifizierst das. Weil sag jetzt mal, du könntest, wenn wir jetzt, darüber können wir ja, wir können das ja nochmal heute für diese Folge nochmal quasi als letzten Gedanken mitgeben. Wenn du dir überlegst, wenn du ein Apple-Produkt kaufst, dann gibt es eine Kauferfahrung. Du hast diesen Karton und du guckst dir den Karton an. Und dann guckst du dir an, wie der aufgebaut ist. Und dann packst du alles aus. Und dann, wenn du das alles anguckst, dahinter ist eine Absicht. Das ist nicht zufällig, dass das passiert ist. Das sieht komplett anders aus als bei vielen anderen Herstellern. Mhm. Der ganze Aufriss sozusagen, wie dein Handy da in deinem Karton drin ist und so. Und das Besondere ist, oder das, was man daran merken kann, das kostet auch Geld. Du könntest es billiger machen. Ich könnte einfach einen neutralen Karton machen. Ich könnte einen unbedruckten machen. Ich könnte einen Aufkleber raufkleben. Ich könnte das ganze Innenleben, ich könnte alles einfacher machen, einfach nur eine Blisterfolie benutzen und so weiter und so weiter. Ja? Und ehe du dich versiehst, hättest du plötzlich ein anderes Produkt. Und dann wäre deine Kauferfahrung, und wer hat die definiert? Das hat ja nicht definiert der Controller, der gesagt hat, seid ihr irre, das kostet ja alles viel Geld, sondern das hat Steve Jobs.
Der Controller wird es wahrscheinlich da wirklich nur die rudimentären
Verpackungsgeschichten geben. Sagen, wozu machen wir, jetzt überleg mal, viele Sachen, die Apple eingeführt hat, die heute von allen kopiert werden, die setzen ja oft deswegen auch einen Trend, aber da hat eben irgendjemand in der Designabteilung entschieden, wir wollen weiße Kopfhörer. Und dann hatten wir plötzlich weiße Kopfhörer. Vorher waren alle Kopfhörer schwarz. Ja, oder vielleicht mal ein gelber, aber meistens waren die Dinger schwarz. Und dann kommt Apple und sagt, weil wir liefern weiße Kopfhörer. Und jeder plötzlich macht dann irgendwann weiße Kopfhörer nach.
Oder auch andere Geschichten, Lautsprecher, Ständer, Halterung,
wie
auch immer.
Und du kannst dir bei all diesen Sachen vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die damit zumindest angefangen haben, das erheblich teurer war, als den Standard-Kopfhörer quasi schwarz zu nehmen.
Ja.
Und diese Entscheidung, ja, um die geht's. Also es geht darum, selber die Kundenerfahrung zu definieren und dann zurückzutreten und zu sagen, was macht die wirklich aus? Und du hast recht, natürlich musst du alles auf den Prüfstand stellen. Macht das Sinn, dass ich das und 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 das alles mache? Und wir alle addieren jedes Jahr immer neue Sachen dazu. Aber es geht für mich eher darum zu sagen, nee, jetzt nimm mal alles kurz zur Seite und sag, was definiert jetzt eigentlich für den Kunden die Erfahrung, dass es für den wertvoll macht, dass er das mag, dass ihn die Erfahrung sozusagen anregt, mit anderen darüber zu reden und zu sagen, du, ich war da und da und da gab es Pommes frites und Currywurst, gibt es immer auf dem Porzellanteller. Das ist total irre. Ja? Oder. Ja? So, das soll es sein für die Woche. Petra guckt schon wieder auf die Uhr und sagt, wir sind schon
lange drüber. Ja, wir sind etwas lang heute. Freunde, macht euch Gedanken über eure speziellen Kriterien, die die Kauferfahrung eurer Kunden sein sollen.
Plus, zweitens, ganz wichtig, welche Probleme kennen wir noch nicht oder verstehen wir noch nicht, die unsere Kunden haben? Und drittens oder erste Frage, je nachdem, was ist eigentlich der Hinderungsgrund, warum wir nicht so erfolgreich sind, wie wir sein könnten?
Das viele Fragen für die nächste Woche. Also, findet viele Antworten hoffentlich.
Wie immer, Petra, vielen Dank.
Wir sagen ciao. Danke, Toni. Bis nächste Woche.
Und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.